Ja, das Bild hättet ihr jetzt nicht erwartet. Aber in diesem Frühjahr hat mich mein Weg, oder wie soll ich sagen, sehr oft an solche Orte geführt. Mal überdacht, aber sehr viel öfter nicht überdacht. Das ist ein Gelände für Müllentsorgung, wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt. An dieser Stelle geht es um Glaswolle. Und das muss man in spezielle Säcke verpacken, weil da solche Fasern sonst rumfliegen, die sind sehr gesundheitsschädlich. Und all das wurde nötig jetzt bei uns im Frühjahr, weil wir mein Elternhaus übernommen haben und eine Kernsanierung machen. Und bei so einer Kernsanierung muss erstmal jede Menge weg. Rückbau nennt sich das. Man zerklopft sehr vieles mit einem Vorschlaghammer und macht kaputt. Schmeißt den Container, bringt zur Müllentsorgung. Mal an diesen Wertstoffhof, mal zum Altmetallverwerter. Immer ganz streng nach Sorte des Mülls. Und ja, mir ist gerade so ein bisschen eingefallen, man entsorgt Sachen als Deutscher mal ganz gern, weil man irgendwie das Gefühl hat, da ich ja jetzt hier so gewissenhaft sortiere, wird das alles schon richtig umweltverträglich gemacht werden. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn, bin ich so, dass ich das gar nicht so gern mache, irgendwas wegschmeißen, weil ich denke, wo kommt das hin? Wird das dann irgendwann, kommt es dann wieder zurück übers Grundwasser in meinen Körper oder so ähnlich? Denn es ist wirklich so, ich habe schon in Ungarn mal überlegt, ob ich nicht sogar Sachen nach Deutschland nehmen zum Entsorgen. Aber das nur am Rande. Trotz dieser Gewissenhaftigkeit ist doch eher ein trauriger Ort. Es stinkt dort ziemlich. Man würde gar nicht ahnen, dass Luftlinie wenige Kilometer von uns Müllberge stinken. Und wenn man so wie ich die Autotüren beim Ausladen nicht zumacht, dann kommen Fliegen rein. Die können leider fliegen und gehen aber dann nicht mehr aus dem Auto raus. Und alles in allem kein Ort, wo man seine Freizeit verbringen möchte. Aber mir ist inmitten dieser riesigen schwarzen Pfützen und Müllberge was aufgefallen. Und zwar all das Zeug, das hierher kommt, war irgendwann mal was ganz Tolles. Vielleicht der letzte Schrei, was Badezimmermode angeht. Wir erinnern uns vielleicht an die 70er Jahre, obwohl das wird ja auch schon langsam wieder modern, irgendwelche bunten Badezimmer oder eine Sitzgarnitur, von der man sich sehr viel ja, Effekt versprochen hat, oder Küchengeräte, ein neuer Backofen, ein Herd. Ein paar Jahrzehnte später stellt man fest, man muss zahlen, um vieles davon entsorgen zu dürfen. Gut, bei Altmetall kriegt man auch ein bisschen Geld, das möchte ich nicht unterschlagen. Vor allem bei Kupfer sollte man sehr vorsichtig sein, wie man das entsorgt. Das ist sehr teuer, also mit Kupfer aufpassen. Aber in der Regel, gerade so was wie Glaswolle, furchtbar, ist Sondermüll, kostet einen Haufen Geld zum Entsorgen, wo es doch mal eine tolle Funktion hatte, nämlich das Dach zu dämmen. Und nur kurze Zeit, also ein paar Jahrzehnte sind es dann schon, aber dann kommt es auf den Müllhaufen. Und an solchen Orten sieht man eines ganz sicher, nämlich Vergänglichkeit. Was gestern schön war, wie ich schon ausgeführt habe, ist heute Müll. Wird in seine Einzelteile zerlegt, verschwindet. Oder wird einfach halt, wie man es anders sagt, entsorgt. Und was für leblose Gegenstände stimmt, stimmt auch für alle Lebewesen. Allerdings benutzt man da natürlich schönere Vokabeln. Letztlich ist die Lebenszeit nicht nur von einem Möbelstück, sondern auch von Lebewesen, auch von Menschen begrenzt. Und irgendwann müssen wir gehen. Und wir verschwinden. Die Bibel benennt es auch ganz klar, wie wir es von der Bibel gewohnt sind, und zwar an verschiedenen Stellen. Und Ich möchte jetzt nur ein Beispiel rausgreifen, das mir damals gekommen ist auf der Müllhalde, weil ich das auch wieder mit Musik verbunden habe. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Stelle im Brahms-Requiem. Das ist ein klassisches Stück, eine Trauermesse, aber anders als viele, mit sehr viel Hoffnung drin. Aber in diesem Brahms-Requiem kommt die Stelle aus Jesaja 40, Vers 6 bis 8 vor. Und zwar steht da: Es spricht eine Stimme, also zu Jesaja, predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Diese Verse im Buch Jesaja des Propheten Israels stehen am Anfang, obwohl es Kapitel 40 ist, stehen am Anfang des sogenannten Trostbuchs von der Erlösung Israels. Es sind sehr, sehr bekannte Verse dabei, die sind ja auch recht bekannt, die Israel Vergebung und Heil und eine tolle Zukunft verkünden, das Kommen des Messias, des Erlösers. Da werden Berge eben und Täler erhöht, kennt ihr vielleicht. Und man wünscht sich gerade auch mit Blick auf den 7. Oktober, dass es sich bald für Israel erfüllt, ja, diese Erlösung. Und als Teil dieser Freudenbotschaft, durch und durch optimistisch, stehen diese Verse. Davor und danach Jubel und da mittendrin, lest das Kapitel 40, man fragt sich kurz, passt das überhaupt rein? Alles Fleisch ist Gras, also Fleisch, ein etwas altertümliches Wort für uns Menschen. Menschen sind wie Gras, verdorrt, verwelkt. Inmitten dieser Messias-Erwartung, Erlösung Israels, passt es da rein. Ich habe dieses Foto gemacht, das ist bei uns im Esszimmer. Und das sind Rosen, die unsere Söhne der Christine zum Geburtstag vor circa einer Woche noch eilig im Supermarkt gekauft hatten. Und sie waren wirklich sehr schön, aber mittlerweile, seht ihr, lassen sie die Köpfe ein bisschen hängen, sehen nicht mehr so toll aus. Eher ein trauriger Anblick und ja, eine verwelkte Blume halt. Und die Vergänglichkeit wurde nicht nur auf der Müllhalde, sondern auch hier sehr deutlich. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis, dass ich heute genau diese Predigt halten soll. Ich glaube, die Rosen haben mittlerweile unser Haus verlassen in Richtung Biotonne, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei diesen Versen ist vielen Menschen, die auch überhaupt nicht glauben, was in der Bibel steht, nicht nach Lachen zumute. Denn hier geht es gar nicht um Glauben, sondern das ist ein Wissen. Jeder Mensch weiß, dass er vergänglich ist und dass es wahr ist. Und es wird sehr, sehr viel investiert, um sich selber von dieser Wahrheit abzulenken, um die eigene Vergänglichkeit auszutricksen. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde Exkurs machen, was da alles unternommen wird, um das irgendwie aufzuschieben oder zumindest sich abzulenken davon. Aber letztlich hat man ja eh keine Chance, seinen Körper zu retten. Alles Fleisch ist Gras. Endlich. Und das hat schon das Potenzial, Menschen, besonders in einem bestimmten Alter, vielleicht jetzt weniger Kinder und Jugendliche, aber Menschen in einem bestimmten Alter, vielleicht in meinem, zu erschrecken. Und wenn man das Thema aufbringt in gewissen Kreisen, wird man sich wahrscheinlich auch recht unbeliebt machen, wenn man sagt, klappt alles nicht mehr so, ich glaube, ich gehe dem Ende entgegen. Dauert vielleicht noch ein bisschen was, aber ich fühle mich wie Gras. Also jetzt im Sinne von Fleisch ist Gras, vergänglich, verdorrt und verwelkt. Kein beliebtes Thema. Zurück zu unserem privaten kleinen Bauprojekt. Wir sind übrigens mit dem Rückbau schon fertig. Das war Frühjahr bis Sommer. Und haben jetzt den schönen Teil unserer Kernsanierung vor uns. Vor allem auch schön, weil die Handwerker übernommen haben und ich nichts mehr klopfen muss. Es geht um den Aufbau. Das ist viel schöner als alles kaputtschlagen. Wir waren vor einiger Zeit in einem Küchenstudio, weil wir natürlich auch eine Küche brauchen und haben die Beratung dort genossen. Und da ist alles schön und neu. Und da wurden uns verschiedene Dinge gezeigt, zum Beispiel so eine Arbeitsplatte mit einem klingenden italienischen Namen Nero Assoluto. Nero Assoluto. Naturstein aus Italien, schwarz, so eine bestimmte Oberfläche, wunderschön, geht nie kaputt. Und da habe ich schnell gemerkt, die Steinplatte und ich, das passt irgendwie nicht. Hier Gras, dort beinahe Ewigkeit, ewiger Stein. Also meine Lebenserwartung ist deutlich geringer. Und wozu brauchen wir einen Stein, eine Steinarbeitsplatte, wenn mich das Ding 300 Jahre oder so überlebt? Als Gras brauche ich sowas nicht. Lohnt sich der Aufwand? Lohnt sich der Aufwand überhaupt noch für etwas oder kann ich den Laden gleich zumachen? Mich jetzt vielleicht gleich hinsetzen und das Ende abwarten. So vieles, was wir uns vornehmen, erscheint völlig absurd angesichts dessen, dass wir vergänglich sind. Ja, diesen Schluss kann man eigentlich schon ziehen, aber ich glaube, dass man diesen Schluss nicht ziehen sollte, auf gar keinen Fall, was ich euch gerade gesagt habe. Zumindest dann sollte man diesen Schluss nicht ziehen, wenn man an Gott glaubt. Wenn man nicht an Gott glaubt, sieht es ein bisschen anders aus. Aber wenn man an Gott glaubt, wenn man sich also jenseits von diesem Wissen bewegt, ich werde sterben, und glaubt, weil man Gott erfahren hat und an ihn glaubt, wenn man sich Dinge vorstellen kann, die man nicht sieht, aber man glaubt fest daran, weil man Gott erlebt hat, dann sollte man nicht zu so einem, fatalistischen Schluss kommen. Lasst es mich in zwei Schritten erklären. Zunächst mal, ich habe einen Teil des 8. Verses unterschlagen und wenn ihr nicht nachgelesen habt, selber irgendwie eine Bibel zur Hand genommen habt, weiß jemand, was da in diesen eckigen Klammern noch steht am Ende des Verses? Jetzt ist der Wilfried gerade draußen. Heidi? Richtig, richtig. Sehr schön. Vielen Dank, Heidi. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und das ist dieser Kontrast, ich habe es versucht mit Gelb und Grün zu unterstreichen. Dieser Kontrast macht alles anders. Dieses Aber gibt allem einen Sinn. Hier Gras, da Gottes ewiges Wort. Diese knappe Aussage ergänzt die richtige Perspektive, den richtigen Blick. Alles ist Gras, aber nicht Gottes Wort. Alles ist vergänglich, Gottes Wort ist ewig. Gottes Wort bleibt. Was Gott gesprochen hat, das hat Bestand und das hält er gewiss. An das hält er sich. Und Gottes Wort geht sogar noch weiter über das hinaus, was Gott je gesprochen hat. Im Johannesevangelium am Anfang lesen wir Folgendes. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Wort ist nicht nur von ewigem Bestand, es wurde für die Menschen sichtbar in seinem Sohn. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Mensch in Jesus, der auf die Erde kam als Mensch wie du und ich. In Jesus hat sich demnach die Ewigkeit, das Wort, also die Unvergänglichkeit, die Ewigkeit, die Wortseite sozusagen, vereint mit dem Fleisch der Vergänglichkeit. Also Gottes Sohn Jesus war sowohl Wort unvergänglich als auch Fleisch vergänglich, vereint. Und wenn wir im Glauben, was Jesus im Evangelium in der guten Nachricht bezeugt, bedeutet diese Vereinigung für uns ewiges Leben. Wir werden in Jesus Teil der Ewigkeit, auch wenn unser jetziges Fleisch verwelkt und verschwindet. So werden wir doch mit ihm auferstehen. Er ist nämlich als Erster gestorben und auferstanden. Und wir werden es ihm nachtun. Und Paulus drückt es im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, einem wunderschönen Kapitel über die Auferstehung, so aus. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das passiert in Jesus. Im Glauben an Jesus. Das hat er uns versprochen. Und im Ergebnis sehen wir ganz klar, wenn wir Jesus glauben, wenn wir Gottes Wort glauben, die Ewigkeit, die Unvergänglichkeit, die gibt es auch. Nicht nur die Vergänglichkeit, das Zeitliche. Und diese Ewigkeit ist ungleich viel wichtiger als das, was hier vergeht. Wenn wir zu unserer Fragestellung zurückkehren, wird es also nicht geradezu bestätigt, dass wir hier jetzt lieber die Segel streichen, nichts mehr machen, aufs Ende warten, wir sind doch Gras, die Ewigkeit ist viel wichtiger, das schon, es gibt sie, ich glaube daran, aber jetzt, was jetzt los ist, da können wir jetzt auch eigentlich noch abwarten, bis die Ewigkeit anbricht. Der zweite Schritt kommt jetzt. Ganz im Gegenteil. Mit diesem Glauben, mit diesem Rückenwind zu wissen, ich werde ewig leben. Jesus hat den Tod überwunden. Wäre es geradezu irrsinnig, sich jetzt zu verkriechen, um bei dem Bild zu bleiben, die Segel zu streichen. Bei Rückenwind oder Wind allgemein muss man eher die Segel setzen. Mit diesem Glauben, dass ich eben Teil der Ewigkeit bin, muss man loslegen. Wir haben mit Gottes Wort auch den richtigen Kompass, um bei diesem Bild des Segelschiffs zu bleiben. Wir werden in die richtige Richtung schon gehen, weil wir Gottes Wort haben. Unsere Perspektive, unser Blick ist eingenordet. Wir wissen, was wichtig ist, die Ewigkeit, was unwichtig ist, meine Vergänglichkeit. Und darum wird uns das Vergängliche nicht gefährlich. Wir können frei und souverän damit umgehen. Wir können auch eine steinerne Arbeitsplatte kaufen. Das tun wir aber übrigens nicht, weil die zu teuer ist. Wir bauen nämlich unser Leben nicht auf Vergängliches, sondern wir bauen auf Unvergängliches. Und das wird uns von allerhand Quatsch auch automatisch abhalten. Wir können sehr wohl uns selber und alle die mit uns zusammen vergänglichen Güter, die Gott uns schon gibt für sein Reich, nämlich einsetzen. So wie es dieses vergängliche Haus tut und vielleicht in ein paar Monaten dieses vergängliche, aber viel schönere Haus tut. Oder eine Küche mit einer Steinarbeitsplatte zum Segen werden kann. So können wir damit verantwortlich umgehen. Und die Ewigkeit gibt diesem Vergänglichen erst den richtigen Sinn, wenn wir es auch einsetzen für Gottes Reich. Und wer eben weiß, dass das vergängliche Materielle selbst nicht von Dauer ist und von Dauer wichtig ist, der wird schon nicht zu viel Kraft da rein investieren, sondern die Kraft gut bemessen, die dieses Vergängliche verdient. Und mir ist gestern beim Nachdenken über das Thema der Thomas Gottschalk eingefallen, den kennen vielleicht noch die Älteren unter uns, nein, den kennen vielleicht noch andere, auch wenn er vielleicht an Relevanz, an öffentlicher verloren hat. Ich habe mich erinnert daran, dass der Thomas Gottschalk, der Entertainer, Moderator, mal nach seiner größten Angst gefragt wurde. Und weiß jemand zufällig, was er geantwortet hat? Sehr ehrlich. Er ist eigentlich ein sympathischer Typ, so aus der Ferne betrachtet, finde ich. Er hat sehr ehrlich geantwortet, dass er am meisten Angst davor hat, seinen Wohlstand zu verlieren. Ich glaube, vor ein paar Jahren ist ihm das auch ein bisschen zumindest passiert in Kalifornien, als sein Haus abgebrannt ist. Hat aber vielleicht die Versicherung ersetzt, keine Ahnung. Seinen Wohlstand zu verlieren als größte Angst. Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar aus normaler menschlicher Sicht und ich würde sagen, es gilt die Regel, je reicher man ist, desto mehr hat man Angst davor. Wir haben vorher davon gesungen, dass wir ein Sklave der Angst nicht mehr sind. Sehr gut ausgewähltes Lied. Je reicher man ist, ist man vielleicht umso mehr Sklave von so einer Angst, dass man vielleicht alles verlieren könnte, was man sich aufgebaut hat an Reichtümern. Und das ist gefährlich, wenn man so ein Sklave ist. Ich möchte euch ein bisschen mit einem symbolhaft, mit einer kleinen Demonstration was darstellen. Und da bräuchte ich jetzt mal einen Freiwilligen. Und es ist nicht schwierig, man bräuchte allerdings einen festeren Stand, also ein gutes Gleichgewichtsorgan. Ja, und Gleichgewicht, ich würde mal sagen, der Simeon ist Freiwilliger. Nein, Simeon, du bist ja Ranger-Kommandant. Und du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist nicht auf Wochentage begrenzt, Simon. So wie Beamter ist man auch immer Ranger, an jedem Wochen- und Sonntag auch. Folgendes möchte ich dich bitten zu tun. Erstmal gar nichts, sondern abwarten, was die versammelte Gemeinde hier sagt. Auf welchen dieser beiden Gegenstände, hier Karton, ich muss etwas weiter rüber gehen oder vielleicht weiter nach links, egal. Also du wirst hier genug Platz haben, Simeon. Also hier habe ich einen Karton und hier habe ich einen schweren Stein, der ist etwas zu klein, aber er war der einzige, der so richtig sauber war, dass ich ihn hier herstellen kann. Auf welchen dieser beiden Gegenstände soll sich Simeon stellen, damit er einen festen Stand hat? Schwierige Frage. Wer ist für Karton? Das war mir so klar. Ich habe diese Antwort eingepreist. Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz an unaufrichtigen Menschen hier. Wer meint, er soll sich auf diesen Stein stellen? So, die Mehrheit. Ich würde der Mehrheit folgen. Warte mal kurz, genau so. Du bist sehr eifrig. Nichts ist passiert, oder Simeon? Der Stein hat nicht nachgegeben. Du hattest, wenn er jetzt noch größer wäre, einen noch festeren Stand. Jetzt möchte ich dich mal bitten, dass du entschieden hat die Gemeinde für dich. Stell dich mal nochmal auf den Stein und stütze mal leicht deinen rechten Fuß auf diesem Karton ab. Ganz leicht. Nein, leicht! Okay, geht's mit dem Stand? Aber links hast du ja da noch, das geht. Okay, jetzt darfst du wieder noch auf sicheren Boden gehen, zurück. So, du bist noch nicht erlöst, ja? Also in diesem Sinn hier als Versuchskaninchen. Jetzt stell dich mal nochmal genauso hin. Und jetzt darfst du tun, was du vorhin schon tun wolltest. Wechsel mal dein Standbein auf rechts, nachdem du auf dem Karton stehst. Mit deinem rechten Fuß. Tu deinen rechten Fuß bitte auf den Karton. Soll ich es übernehmen? So, und jetzt wechsel dein Standbein auf das rechte Bein. Meine Experimente sollen funktionieren. Da brauche ich jetzt niemanden, der mir irgendwie noch mit cleverem Ratschlag beisteht. So, kannst du deinen Fuß wieder aus dem Karton rausziehen? Nee, das ist nicht dein neuer Schuh. So, was will ich damit zeigen? Ich würde sagen, du hast bestanden und darfst wieder auf deinen Platz zurück. So sind Menschen, was ich euch jetzt zuletzt gezeigt habe, die auf Materielles bauen. Sie haben einfach das falsche Standbein und wenn man das falsche Standbein hat, kollabiert der Untergrund. Es hält nicht, wenn man auf diesem Karton steht, genauso hält es nicht, wenn man auf sein Reichtum baut, sondern es stürzt irgendwann ein. Menschen hingegen, die das richtige Standbein haben und auf Jesus bauen, auf Gottes Wort bauen, steht ja auch in der Bibel so drin, stehen auf Felsen. Und das habe ich versucht mit diesem Stein nachzumachen. Sie stehen stabil. So, und jetzt mache ich mal weiter. Sie stehen hier stabil. Und wenn ich jetzt mal symbolisch hier noch meinen Fuß drauf tue, Niklas, jetzt bist du dran, zieh mal den Karton unter meinem Fuß weg. Bin ich gestürzt? Nein. Damit will ich euch zeigen, wir leben in der Welt und Vergängliches ist Teil unseres Lebens wie dieser Karton. Aber ich habe mein Gewicht nicht auf diesem Karton drauf, sondern auf Jesus. Das heißt, wenn der Niklas mir dieses Materielle wegnimmt, dann bin ich jetzt nicht hingefallen oder so, sondern stand immer noch fest. Wir stehen fest auf Jesus, auf dem Fels, wenn wir auf ihn bauen. Und ein Mensch, der an Jesus glaubt, der mit Jesus geht, der wird einfach aus diesem Grund nicht sagen, dass materieller Verlust seine größte Angst ist. Es passiert ja gar nichts bei materiellem Verlust. Er hat das richtige Standbein gewählt. Und er sollte eigentlich überhaupt keine Angst haben vor gar nichts. Wenn du aber sagst, oh, dieser Thomas Gottschalk, also ein bisschen, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Also ich meine das jetzt auch ehrlich, ich kann schon nachvollziehen, dass er diese Angst hat oder hatte. Aber dann kann ich mich damit trösten, auch wenn ich nicht frei bin von dieser Angst, so bin ich auf dem Weg, von dieser Angst frei zu werden, dass mir irgendwas anhaben kann, irgendein Verlust. Wir sind ja noch nicht am Ziel. Wir haben alle unsere Ängste, die wir eigentlich nicht haben sollten. Aber wir sind auf dem Weg, diese Ängste zu verlieren, wenn wir das richtige Standbein wählen. Und der Karton hier, der steht für Materielles, kann auch für jegliche andere Angst stehen. Ich habe einfach dieses Beispiel gewählt, weil wir eben das Thema Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit heute Morgen hatten. Wenn ich auf ewigem Standbein, also wenn ich auf mein Standbein auf Ewigkeit setze, auf Jesus, dann wird die Angst immer geringer und verschwinden, je reifer ich werde. Über alles Vergängliche dürfen wir frei verfügen, aber es wird uns nicht zur Gefahr und es wird auch nicht zur Quelle von Angst, weil eben nichts passiert. Mein Wunsch ist für mich und für uns alle, dass wir durch Gottes Geist Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr Gewicht nur auf ihn legen, unser Standbein immer mehr auf ihn gründen. Und alles Vergängliche bekommt seinen Platz, aber es bekommt nicht den Platz in unserem Leben, den es haben sollte, sondern dient dazu, dem Reich Gottes, das Reich Gottes zu bauen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr, unser Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Dein Wort, das niedergeschrieben ist in der Bibel, dass dein Wort aber auch Mensch wurde, sichtbar wurde für uns Menschen, dass es bezeugt ist, ja, dass dein Wort eine Auswirkung für uns hat, die Auswirkung hat überhaupt, dass wir Erlösung darin finden, Vergebung finden und dass wir ja, ewig leben können. Ich danke dir dafür, dass unserem Leben hier, unserem vergänglichen Leben hier Sinn gibt, dass wir das Leben nicht irgendwie in vergänglichen, den Sinn des Lebens nicht irgendwie in vergänglichem Zeug, was wir uns anschaffen, suchen müssen, sondern dass wir wissen, dass alles ist da zu unserem Gebrauch, aber wir sind fest gegründet in dir, Jesus, wir stehen auf dem Felsen. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Glaube in uns Tag für Tag wächst, auf dass wir immer unabhängiger davon werden, was uns an Vergänglichem umgibt und dass wir immer freier und souveräner darüber entscheiden können, was richtig und wichtig ist. Und ich glaube dir, Herr Jesus, dass du als unser Hirte uns auf diesem Weg weiterführen wirst. Danke dafür. Amen.